Ihr Lieben, ich freue mich wieder bei euch zu sein. Das letzte Mal hattet ihr auch eine Reihe und da war ich irgendwie das erste Mal da. Das wusste ich gar nicht, dass ich da den Anfang gemacht hatte. Und jetzt darf ich heute das zweite Mal in der nächsten Reihe kommen. Das heißt, ihr wisst, wann ich dann das nächste Mal da sein werde. Ne? Also beim dritten Mal. Ja, kleiner Scherz. Wir werden sehen, wie sich so die Dinge ergeben. Ich finde, als ich das Programm gelesen habe, eigentlich macht was ziemlich Gutes. Ihr beackert die frommen Worte. So habt ihr es aufgeschrieben. Ich würde auch sagen, es sind nicht nur die frommen Worte, sondern auch so diese großen Worte. Die Worte, die man vielleicht dauernd im Mund führt, aber wenn man dann mal genauer drüber nachdenkt, sich eigentlich fragt, wie erkläre ich denn das jetzt irgendjemand anderen? Oder wie würde ich denn das beschreiben? Oder welche anderen Wörter gibt es noch dafür? Es sind die großen Worte, nicht jetzt in der Reihenfolge, wie sie kommen, sondern wie ich es auch sinnvoll für mich nochmal geordnet fand. Berufung und Nachfolge, Sünde und Gnade, Verleugnung und Vergebung, Bekehrung und Gemeinde, Erkenntnis. Und dabei schaut ihr euch die Geschichten von Petrus an, diesem rauen und sehr offensiven Jünger von Jesus, der ganz schnell dabei ist, Jesus als Christus zu erkennen und auch anzuerkennen, ist aber auch einer, der ganz schnell Hütten gebaut hätte für Mose und Elia, die Jesus auf einem Berg erscheinen. Es ist einer, der ganz schnell mal einem Soldaten das Ohr abschlägt und Jesus dann doch verleugnet und sich selber unendlich darüber ärgert. Und Petrus, dessen Name übersetzt heißt der Fels, ein Fisherman, der zu einem Grundstein und einer Säule der ersten Gemeinde wurde und auf den sich die römisch-katholische Kirche bis heute immer noch beruft. Und sein Leben erzählt von Begegnungen mit Jesus. Und wenn wir uns die Stories von Petrus mit Jesus anschauen, können wir auch mal sehen, was dabei eigentlich für uns selber rausspringt. Und heute geht's um das große Wort Glaube. Da seht ihr das schon. Ich finde es interessant, ich weiß nicht, ob ihr den Plan kennt, den ich bekommen habe oder ob das sagen mehr Mitarbeiterteam ist, aber ich fand es interessant, dass ihr beim Thema Glaube die Frage gestellt habt, also verschiedene Fragen, was heißt eigentlich Glaube und wie kann Glaube Berge versetzen, aber die letzte Frage war und da habt ihr irgendwie auch den größten Rang eingeräumt, weil ihr gesagt habt und vor allem, warum brauche ich das für mein Leben? Warum brauche ich Glauben für mein Leben? Wenn wir mit offenen Augen und Ohren durch die Welt laufen, dann werden wir ganz schnell merken, da gibt es eigentlich genug Menschen, die sagen würden, Glaube brauche ich nicht, bringt mir nichts. Vielleicht kennst du das in deiner Klasse oder auf Arbeit, vielleicht kennst du das sogar von deinen Nachbarn und in der Familie, bei deinen Eltern, bei mir zu Hause oder bei, als ich noch zu Hause gewohnt habe, da war das so, da konnte mein Vater überhaupt gar nichts mit Glauben anfangen und es ist bis heute so, dass wir da so ein paar kleine Diskussionen haben. Glaube brauche ich nicht, bringt mir nichts. Ich meine, wenn wir mit Menschen über Glauben reden und vielleicht auch diskutieren und in der Diskussion an genau dieser Stelle ankommen, wenn jemand anderes sagt, ach, Glauben brauche ich nicht, dann sind wir irgendwo an einer Stelle sehr viel weiter vorne sehr falsch abgebogen. Denn ich denke, Glaube ist nichts, was man haben kann, irgendwie wie so ein Gegenstand und ein Gegenstand, der einem irgendwas nützt und wenn der einem nichts mehr nützt, dass man den dann wegschmeißt oder verschenkt oder in die Ecke stellt oder auf den Dachboden bringt und von dessen Nutzen man dann eben auch abwägt, ob man dieses Ding haben will oder nicht, Glauben. Ich habe euch mal ein Bild gebracht, das ist die nächste Folie. Das ist mal so ein bisschen aus dem Hausfrauenbereich. Früher, also es gibt's immer noch, glaube ich. Ich war da nie dabei, ja, aber ich habe mir erzählen lassen, wie das so geht. Gab's sowas ja. Tupper-Partys waren das, ja? Da hat eine Frau, die Tupper waren Frau, einen Haufen Plastikschüsseln und Plastikbesteck und Plastikgeschirr mitgebracht, ja? Ihr lacht hier, ihr kennt es offensichtlich. Macht das eure Mutti? Ja? Ah ja, alles klar. Gut, dann seid ihr hier die Pros da. Genau, also einen Haufen Plastikzeug mitgebracht und ganz ehrlich, als ich jetzt so viel Plastik gesagt habe, meine ich fast, dass man solche Tupper-Partys eigentlich verbieten sollte, weil da so viel Plastik drin vorkommt. Jedenfalls zu diesen Tupper-Partys scharten sich dann allerlei andere Frauen. Mittlerweile gibt es da bestimmt auch Männer, die das mitmachen. Und Frauen, die dann für ihre Gartenpartys und für das Aufbewahren ihrer Reste vom Nudelauflauf eben Geschirr brauchten. Na, irgendwas, was praktisch ist, was sich leicht reinigen lässt, was nicht so schnell kaputt geht, wenn es mal auf den Boden fällt. Und die haben sich dann dort bei diesen Partys die neuesten Trends im Universum der Plastikbecher zeigen lassen. Und dann ging am Ende des Abends die Tupperwarenfrau mit einem Zettel voller Bestellungen nach Hause und die anderen Frauen oder vielleicht auch Männer mit dem Gefühl, ja, ich habe mir jetzt was Nützliches gekauft, das habe ich gebraucht. War ein übelster Renner, das Konzept, und offensichtlich ist das immer noch so. Ja, ich erzähle euch das, weil ich manchmal auch das Gefühl habe, dass Menschen den Glauben so verstehen oder eben auch missverstehen, wie eine Tupperparty. Die einen gehen voll drauf ab, wenn sie das Gefühl haben, hey, mit dem Glauben geht's mir ja voll besser, ich habe mehr Freude und mehr Leute in meinem Leben, ich habe Hoffnung und auch etwas, was mich tröstet, wenn ich mal traurig bin. Und die anderen, die finden heraus, wow, mit Gottes Hilfe, da werde ich ein besserer Mensch. Ich bin viel effektiver, ich entdecke meine Gaben, ich kann mein Potenzial entfalten. Gott hat was in mich hineingelegt, das habe ich ja vorher noch nie gesehen. Oder die Dritten sagen, endlich, da sagt mir mal jemand, dass er mich lieb hat und ich wertvoll bin. So. Das ist alles nicht falsch. Das ist alles sogar sehr richtig. Das sind Aspekte unseres Glaubens, auf jeden Fall. Und es sind ganz reale Aspekte. Trost und Hoffnung, die Gaben, die wir bekommen haben, Berufung, Liebe und Annahme. Aber wenn wir ehrlich sind in unserem Glauben, gibt es auch Momente, die doch so ganz anders sind. Wenn wir das Gefühl haben, Gott ist irgendwie ganz weit weg. Oder wenn wir an einer Sache leiden, von der wir uns eigentlich wünschen, dass sie verschwindet. Irgendein körperliches Leiden, vielleicht auch irgendein seelisches Leiden, irgendeine Situation, die total beschissen ist. Und diese Sache will einfach nicht weggehen, obwohl wir Gott darum Tag für Tag anflehen. Und an der Stelle ist es dann tatsächlich so, wer nur geglaubt hat, weil es so schön kuschelig ist und weil es einem ein gutes Gefühl macht, der wird spätestens bei den ersten größeren Schwierigkeiten seinen Glauben über den Haufen werfen. Und vielleicht hatte das dann auch nur ganz wenig mit Glauben zu tun. Es war dann vielleicht eine gute Phase oder so. Aber Glauben geht so viel tiefer. Glaube ist nichts, was man im Supermarkt einkaufen kann oder bei einer Tupperparty, und etwas, was man dann irgendwie hat. Manchmal sagt man ja, ich habe Glauben. Ich glaube, das kann man fast gar nicht mehr so richtig sagen, Glauben haben. Und wenn ihr jetzt denkt, ja klar, weiß ich doch, dass man hier Glauben nicht haben kann, dass man den nicht einkaufen kann, dann überleg mal, wann du dich gefragt hast, ob du genug Glauben hast und ob das reicht. Denn wir rechnen ja meistens so in unserem Kopf, weil das in unserer ganzen Welt ja immer so ist, entweder in Quantitäten oder auch in Qualitäten. Wir schauen auf die anderen und denken, boah, der hat einen großen Glauben, oder wow, sie hat ein so tiefes Gottvertrauen. Und ich muss sagen, ich habe mir das schon lange abgewöhnt. Denn Glaube ist nichts, was ich gebrauchen kann im Sinne von brauchen und benutzen und haben, sondern Glaube ist etwas, in dem ich lebe. Glaube ist etwas, in dem ich lebe, nicht etwas, was ich habe. Und die Grundhaltung meines Lebens ist die des Glaubens an den dreieinigen Gott, an Gott den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. So, das ist mein Glaube. Und zwar nicht, weil mir das immer so schöne Gefühle bereitet, das ist auch so, natürlich keine Frage, sondern weil ich einfach nicht anders kann, als an die Existenz Gottes zu glauben und sie anzuerkennen. Egal, ob das mir immer ein gutes Gefühl macht oder auch nicht. Ich frage mich also gar nicht mehr, was bringt mir das jetzt zu glauben? Ich rechne das nicht ab und gucke dann unten, wie ist die Bilanz, sondern ich kann gar nicht anders. Ja, das ist wie wenn man einen Menschen gefunden hat, den man liebt. Einen Menschen gefunden hat, den man liebt. Ich habe im Sommer eine Freundin besucht, die habe ich zum Anfang meiner Studienzeit mal kennengelernt. Wir hatten beide zusammen studiert, wir hatten eine super intensive Zeit, waren ganz eng miteinander, haben auch eine geistliche Zweierschaft gehabt und ich war ihre Trauzeugin zu ihrer Hochzeit. Und dann war das so im Laufe der letzten Jahre, dass das so auseinandergedriftet ist, weil sie drei Kinder bekommen hat und weil ich angefangen habe, als Pfarrerin zu arbeiten und weil sie jetzt an der Ostsee wohnt, in Schleswig-Holstein, und ich in der Nähe von Kamenz. Wir sind ganz schön weit weg. Und in den letzten Jahren war es auch so, dass sie ganz ziemlich schlecht darin war, eigentlich den Kontakt zu halten. Und ich eigentlich schon ihr in diesem Jahr gesagt habe, du, irgendwie bringt mir das hier nichts mehr mit unserer Freundschaft. Irgendwie ist mir das zu wenig, was du mir hier gibst. Ich investiere hier viel und ich möchte eigentlich auch gern mehr haben von dir. Und sie hat gesagt, mir macht das Druck. Und dann habe ich gesagt, gut, dann war es das vielleicht. Und dann haben wir uns noch ein einziges Mal gesehen in diesem Sommer. Und wir haben uns getroffen. Wir hatten noch eine dritte Freundin da mit bei uns im Bunde. Die war auch mit dabei und die kannte so ein bisschen die komplizierte Situation zwischen uns beiden. Und in dem Moment, wo ich bei ihr durch die Haustür getreten bin und sie gesehen habe, nach dieser langen Zeit, auch nach diesem schwierigen Gespräch, was wir nur blöderweise über einen Messenger geführt haben, noch nicht mal telefoniert haben oder so. Doch einmal, genau. Aber nach dieser ziemlich schwierigen Zeit stehe ich da in diesem Haus bei ihr und kann nicht anders als festzustellen, dass ich sie immer noch gern habe und dass ich nicht anders kann, als dass sie meine Freundin ist und es auch irgendwie immer bleiben wird und sich natürlich unser Leben verändert, aber sich das neu justiert. Ich kann gar nicht anders. Und genauso geht's mir auch mit Gott. Ich kann gar nicht anders, als an Gott zu glauben. Das hat auch was mit meiner eigenen Biografie zu tun. Das hatte ich euch, glaube ich, auch schon mal erzählt, wie es bei mir überhaupt dazu kam. Ich hatte eine ziemlich lange Zeit des Zweifels und bin mit dem Zweifel geradewegs zu Gott gegangen. Und der hat mir eine Antwort gegeben. Und seitdem kann ich nicht anders. Ich frage mich also gar nicht mehr, was bringt mir das jetzt? Und ich lass es, wenn mir das nichts bringt. Sondern mir ist, warum auch immer, eine ganz, ganz tiefe Gewissheit geschenkt, dass Gott da ist, auch wenn es mal schwer ist in meinem Leben. Ihr habt für den heutigen Abend eine Petrus-Geschichte ausgewählt, die das unglaublich gut illustriert. Und die steht im Matthäus-Evangelium im 14. Kapitel. Die steht oder spielt direkt im Anschluss an die Geschichte von der Speisung der 5000, ja? Wenig Brot, wenig Fisch, 5000 Leute werden satt. Und Jesus hat seine Jünger nach dieser Mammutaktion aufgetragen, schon mal ins Boot zu steigen und dann über den See Genezareth zu schippern. Ich wüsste jetzt gerade nicht aus dem Kopf, wo die dann hin wollten, aber auf jeden Fall auf die andere Seite. Vielleicht auch mal ein bisschen Abstand gewinnen. Und das machen die dann auch. Jesus verabschiedet noch die Leute, die er da gesättigt hat und ruht sich dann erstmal aus, geht alleine auf einen Berg, betet für sich allein. Und seine Jünger, die geraten in einem Sturm auf diesem See. Ja, ein übelster Wind, ein übelster Sturm, hohe Wellen. Das Boot hält sich gerade noch so über Wasser und mit ihm auch die Jünger. Es schaukelt hin und her. Und mitten in der Nacht kommt Jesus dann endlich. Und als die Jünger ihn auch als Jesus erkennen, passiert dann Folgendes. Jetzt, Martin, brauchen wir die nächste Folie. Es heißt, Petrus aber antwortete Jesus, also antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und Jesus sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Petrus steigt aus dem Boot und geht auf dem Wasser. Es gibt viele Geschichten und Geschichtsvarianten von der Stillung des Sturms. Ihr hattet mir auch, glaube ich, noch eine Parallelgeschichte dazu gegeben. Aber ich habe mich jetzt nur für die Petrus-Geschichte entschieden, weil es ja um Petrus auch gehen soll. Und es ist auch die einzige Geschichte, wie Petrus da eben aus dem Boot steigt und auf dem Wasser geht. Sonst wird dann immer erzählt, die Jünger bleiben im Boot und Jesus geht auf dem See, stillt den Sturm. Aber hier steigt Petrus aus dem Boot ins Wasser hinein. Und es ist nicht so, dass es wie bei den anderen Geschichten so ist, Jesus erstmal so schön das Wasser beruhigt und Petrus auf so einer spiegelglatten Oberfläche geht. Nee, drumherum sind immer noch Wind und Wellen. Und er steigt aus dem Boot ins Wasser, ohne sich zu fragen, ja, geht es denn? Und er fragt sich noch nicht mal, wie Jesus das macht. Das ist ja schon mal abgefahren. Jesus läuft über dem Wasser. Nee, aber Petrus, der steigt aufs Wasser. Offensichtlich hat das, was er in den Tagen und Wochen zuvor mit Jesus erlebt hat, ihn ermutigt. Wenn Jesus sagt, komm, komm heraus, dann geht das. Und tatsächlich trägt ihn diese Zuversicht auch über das Wasser. Wir müssen dazu ja aber auch sagen, diese Situation, das ist eine sehr besondere Situation. Es ist eine Extremsituation und eine Wundersituation. Und der Glaube von Petrus ist nicht zuerst in solchen Situationen gewachsen und gereift, sondern er war mit Jesus unterwegs, Tag für Tag. Die haben zusammen gegessen, sie haben zusammen ein Quartier gesucht, die sind zusammen miteinander über die staubigen Straßen gelaufen. Und auf diesem Wegen haben sie ganz bestimmt auch viel miteinander geredet. Petrus hat immer wieder zugehört, wenn Jesus auch anderen von Menschen von Gott erzählt hat. Und es gab sicher auch die öden und die trägen Tage. Ja, von denen wird immer gar nicht so viel erzählt, ne? Logischerweise, man erzählt ja immer noch die großen Stories. Aber es gab ganz bestimmt auch diese Tage dazwischen, diese schlichten Tage, ohne die großen Ereignisse. Und genau diese Tage sind eigentlich die Grundlage, auf der Petrus auch mit den extremen Situationen umgehen kann und sogar übers Wasser läuft. Vielleicht kennst du das ja von dir. Vielleicht meinst du, dass es immer große und krasse Erlebnisse braucht, damit dein Glaube wachsen kann. Oder vielleicht wünschst du dir das und hoffst es. Sie werden kommen, diese Momente, keine Frage. Aber schätze nicht die normalen Tage gering. Nicht die normalen Tage, in denen du einfach nur ein Gebet sprichst oder in der Bibel liest oder was aus der Bibel hörst oder was auch immer du machst, Tag für Tag. Diese normalen Tage knüpfen quasi das Band zwischen dir und Gott dicker und fester. Und dieses Band wird dann auch so manche Zerreißprobe überstehen. Es ist wie in der Liebe. Ja? Ich bin jetzt so 2,5 Jahre verheiratet und ich merke, da geht's nicht immer nur um die großen Momente und die aufregenden Dinge, sondern es geht um jeden Tag. Jeder Tag zählt. Petrus also steigt aufs Wasser und es klappt auch ganz gut. Ja? Der geht da so auf Jesus zu, links und rechts Wellen und Wind, aber dann nächste Folie. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Was für eine tiefe Weisheit und Lebenserfahrung ist in dieser Geschichte verborgen, habe ich gedacht. Nämlich in dem Moment, als Petrus nicht mehr Jesus anschaut, sondern die Wellen, in dem Moment beginnt er zu sinken. In dem Moment, als er sich des Sturms und der Wellen und der Naturgesetze, logischerweise auch, bewusst wird, und als er vielleicht im Bruchteil einer Sekunde umschwenkt und mehr mit sich beschäftigt ist und mit den Dingen, die er für möglich hält, mehr damit beschäftigt ist als mit Jesus, in dem Moment verliert er den Halt. Glaube ist nichts, was ich habe, sondern etwas, in dem ich lebe. Es geht da nicht um mich und wie toll ich als Christ oder Christin bin. Es könnte ja durchaus sein, dass der Petrus, das war ja so auch so ein bisschen in Haut drauf, dass er den anderen Jüngern da im Boot ein bisschen zeigen wollte, na, guckt mal her, was ich auf die Reihe kriege und wie groß mein Glaube ist. Ist eine Unterstellung, steht nicht drin in dem Text, aber könnte auch ganz gut zu ihm passen. Es geht aber im Glauben nicht um mich und wie groß mein Glaube ist und was ich Tolles erlebe. Ja, dann drehen wir uns immer nur um uns selber. Und dann wird unser Rahmen relativ klein bleiben. Sondern es geht immer nur um Jesus, um Gott, um den dreieinigen Gott. Und um die Frage, vertraue ich mich und mein ganzes Leben diesem Jesus an? Wage ich es, auf dem Wasser und in die Stürme meines Lebens zu steigen und darauf zu gehen, wenn er mich ruft? Ich habe euch ja beim letzten Mal erzählt, wie und warum ich überhaupt diesen aberwitzigen Gedanken hatte, Pfarrerin zu werden. Und dass das mir nicht von Anfang an eingefallen war, genau das zu machen. Das ist super herausfordernd gewesen für mich, dieser Gedanke am Anfang. Und es war so ein Wasser für mich, auf das ich irgendwie gestiegen bin, weil ich das Gefühl hatte, da werde ich dazu gerufen. Und ich war mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Und auch heute gibt es manchmal Momente, in denen ich mich frage, oder in denen ich Gott frage, Herr, warum hast du mich denn da aufs Wasser gerufen? Ich kann doch gar nicht da drauf laufen. Und klar, wenn ich auf mich schaue, dann ist das vielleicht auch so. Es gibt genügend Momente, wo ich denke, ach, da wäre das besser und da wäre das günstiger und ich könnte noch dies und das machen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel ich in meinem Beruf der Gnade Gottes überlassen haben musste in letzter Zeit. Das war auch für mich eine Lektion. Es geht nicht um mich, sondern es geht Gott. Und ich habe gelernt, einfach darauf zu vertrauen, dass Gott seinen Weg schon gehen wird und uns seine Wege führt. Glauben hat so viel weniger mit Festhalten zu tun und mit Anhäufen und alles größer machen, als wir denken. Es geht so viel mehr im Glauben eigentlich um Loslassen, Dinge aus der Hand geben und die Hände dann füllen lassen, nicht von mir selber, sondern von Gott. mich selber loslassen, meine Erwartungen an mich, auch meine Erwartungen an andere. Die großen Erwartungen genauso wie die geringen. Ja? Also man kann ja auch wenig Erwartungen an jemand haben und das, den anderen damit gering schätzen. Und ich denke, auch diese Erwartungen können wir loslassen und sehen, was Gott im Leben von einem Menschen tun kann. Und Gott vertrauen, dass es werden wird. Es gibt so einen Satz von einem Mann namens James Hudson Taylor, dem großen China-Missionar des 19. Jahrhunderts. Und ich finde, dieser Satz, der passt ziemlich gut hierher. Den habe ich euch auch mitgebracht auf der nächsten Folie. Wir brauchen keinen großen Glauben, nur einen Glauben an einen großen Herrn. Wir brauchen keinen großen Glauben, nur einen Glauben an einen großen Herrn. An der Geschichte von Petrus aus Matthäus 14 sehen wir das auch, dass man eben auch scheitern kann im Glauben und dass man auch scheitern darf. Das sehen wir in dem Satz, was jetzt auf der nächsten Folie ist. So geht die Geschichte weiter. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Ich fand es total schön. Mich berührt diese Geschichte auch immer wieder, weil ich denke, wow, Jesus lässt den Petrus nicht los. Er kommentiert das Ganze zwar mit: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Aber ich bin mir nicht ganz so sicher, in welchem Ton. Das frage ich mich jedes Mal. War das wie so ein Vorwurf? Du Kleingläubiger. Oder war es Bedauern? Du Kleingläubiger. Oder war es tröstend? Du Kleingläubiger. Ich weiß es nicht. Und irgendwie entscheidet sich das für mich ja auch nicht, diese Geschichte daran. Denn in der Regel sprechen ja die Taten lauter als die Worte. Und Jesus handelt hier unglaublich barmherzig an Petrus. Er zieht den armen Drops aus dem Wasser, der nicht nur nass und durchgepustet ist, sondern der sich vor sich selbst, vor Jesus und den anderen ganz sicher auch geschämt hat. Vermute ich mal. Er bringt ihn ins Boot, er hält ihn fest und dann stillt er den Sturm. Alles ist gut. Die Stillung des Sturms, es hing nicht an dem Glauben von Petrus, sondern an der Größe und Vollmacht Jesu. Und genau das ist mir wichtig gewesen für diesen Abend, dass wir genau das erkennen. Gottes Macht ist nicht abhängig von unserem Glauben und auch nicht seine Liebe für uns. Und wir sollten aufhören, uns vielleicht die ganze Zeit sagen, in so eine Nabelschau zu machen oder danach zu fragen, ja, ist mein Glaube groß, ist mein Glaube größer oder kleiner als der von meinem Nachbarn oder meiner Nachbarin. Das ist total egal. Hört auf, darüber nachzudenken, ob euer Glaube groß ist, sondern schaut weg von euch zu dem großen Gott, den wir haben. Lest die Geschichten in der Bibel, lernt ihn kennen. Es ist unglaublich und auch immer wieder berührend, wenn wir diese Stories lesen. Glaube ist nichts, was wir haben können, sondern nur etwas, in dem wir leben können. Weil es eben keine Tupperparty ist, sondern ein Beziehungsgeschehen, das nach Vertrauen fragt. Und Glaube ist etwas, das Kraft und Festigkeit gewinnen kann, wenn wir auch an ganz normalen Tagen Gott suchen und ihm begegnen. Und diese ganz normalen und schlichten Tage sind manchmal so viel entscheidender als die großen Erlebnisse. In diesem Sinne wünsche ich dir entspannte Tage mit Gott und Mut, hin und wieder aufs Wasser zu steigen. Amen.